Passt? Läuft. Ich mach's nochmal. Der Herr ist auferstanden. Das ist meine Klammer, damit höre ich auch die Predigt auf. Das muss als Stilmittel, ist das wichtig. Ostersonntag. Wir haben es gerade nochmal gehört. Für dich und für mich hat er alles gegeben. Für dich und für mich hat er das alles ertragen. Und heute ist er auferstanden. Er ist aus dem Grab gekommen, er ist nicht tot geblieben. Und heute ist ein Neuanfang. Es beginnt etwas Neues, eine Hoffnung, die sich nicht zurückhalten lässt. In der Vorbereitung dachte ich, warum setzen wir uns eigentlich zu Silvester neue Vorsätze? Warum machen wir das eigentlich nicht Ostern? Heute ist der Tag, wo dein und mein Leben einen Reset bekommt, wo wir nochmal ganz neu unsere Kleider reinwaschen können am Kreuz und sagen, heute ist der Tag der Hoffnung. Heute gehe ich nochmal bewusst in dieses neue Leben rein. Heute ist der Tag, an dem ich mir nochmal neu vornehme, an Gottes Seite zu gehen und aus der Auferstehung zu leben. Der Herr ist auferstanden. So unglaublich das für uns klingt. Noch viel unglaublicher war es für die Leute damals, die es erlebten. Am Freitag haben sie gedacht, es ist alles vorbei. Nichts geht mehr. Das Spiel wurde vorzeitig abgebrochen. Die große Hoffnung, die sie sich gemacht haben auf den Messias, auf den Erlöser, war plötzlich vorbei. All die Verheißungen, die in Jesus zur Vollendung kamen und kommen sollten, schienen wie abgebrochen. Und es gab eine Zeit, wo sie nicht wussten, was passieren wird. Nachdem sie es über so viele Jahre immer weiter aufgebaut hatten, dachten sie, jetzt kommt der Höhepunkt. Bis zum Schluss dachten seine Nachfolger, Jesus würde vom Kreuz runtersteigen und endlich allen zeigen, wer er ist. Und dann stirbt er. Einfach so. Viel zu früh. Als würde die Hauptperson der Geschichte plötzlich sterben, aber wir haben noch 2/3 Buch übrig. Und sie kamen in eine kleine, aber wichtige Zeit. Hoffnungslos, zerbrochen, leer stehen sie am Kreuz und wissen gar nicht, was jetzt passiert. Sie nehmen den Körper vom Kreuz ab. Sie legen ihn in ein fremdes Grab. Sie barrikadieren sich in einem Haus, weil sie nicht wissen, was der Mob mit ihnen vorhat. Es ist eine Zeit, wo sie den Atem anhalten, wo sie nicht verstehen, was Gott tut. Doch am Sonntag, als sie hingehen, um ihn zu salben, um ihn fertig zu machen für ein Begräbnis, da ist er nicht mehr da. Und plötzlich steht er vor ihnen. Plötzlich fallen die Puzzleteile alle zusammen an einen Ort und es ergibt Sinn. Auf einmal verstehen sie, was er so lange versucht hat, ihnen deutlich zu machen. Dass der Moment, wo es erst so richtig losgeht, wo es erst so richtig Fahrt aufnimmt für die Jünger und seine Nachfolger. Die Juden, die so lange auf einen Messias gewartet haben, gehen gefühlt erstmal leer aus. Sie können es nicht glauben. Im wahrsten Sinne des Wortes können sie es einfach nicht glauben. Ein bisschen haben sie sich das selbst verscherzt. Ein bisschen haben sie sich das selbst mit Gott verscherzt. Und jetzt sind erstmal die anderen dran. Jetzt ist die auf Botschaft, die frohe Botschaft der Auferstehung erstmal für alle anderen da. Für die geht es jetzt richtig rund. An dem Punkt stehen wir heute, wo es so richtig losgeht, wo auf einmal der Heilsplan nicht nur für sein Volk, sondern für alle Menschen greifbar wird. Aber lass uns zurückgucken. Am Freitag haben wir genau über dieses kleine Plateau, über diesen Moment gesprochen. Als die Jünger am Kreuz standen und Jesus plötzlich tot war, haben sie nicht den großen Sieg verspürt, der da gerade errungen wurde, sondern sie haben mehr so eine Art Zerbrochenheit erlebt. Und für Freitag hatten wir den Eindruck, dass es Menschen gibt unter uns, die genau in so einer Situation stehen, in diesem Moment der Zerbrochenheit. dass die Verheißungen, die Gott für dich, für dein Leben hat, scheinbar auf sich warten lassen. Dass die große Hoffnung, auf die du gesetzt hast, auf das, was du erwartest, dass Gott es tut, irgendwie bleibt es aus. Und irgendwie stehst du vor den Scherben und weißt nicht, was zum Kuckuck Gott gerade macht. Irgendwie bist du gerade in einer Situation, wo Ostersonntag so weit weg von dir ist. Und Freitag wie heute möchte ich dir nochmal zusprechen, dass Gott eine Lösung hat und dass Ostersonntag kommen wird, dass die Verheißung über deinem Leben, ob du sie kennst oder nicht, dass sie wahr werden. Warum ich das erzähle, darauf möchte ich später zurückkommen, aber lass uns nochmal sozusagen einfach dieses Bewusstsein haben für diesen Moment, für dieses Atemanhalten, der Zerbruch der Hoffnung, kurz bevor es so richtig losgeht. Auf den kommen wir gleich nochmal zurück. Ich möchte noch einen Tag zurückgehen, auf den Donnerstag. Sven hat uns davon erzählt, wie wir hier zusammenkamen, um Abendmahl zu feiern. Detlef hat das wie immer super gemacht und er meinte, er hat irgendwie nur 2 von 11 Seiten mit uns gemacht von seiner Vorbereitung. Also wir haben mal noch die Chance, noch ein bisschen was von Detlef über Abendmahl zu hören. Das war wirklich super. Und es hat mich tief berührt. Und kennt ihr das, wenn man eigentlich so viel weiß und plötzlich hört man Sachen und fühlt sich so richtig ertappt und denkt sich, Mist, eigentlich könnte ich das besser wissen und hab's irgendwie wieder vergessen. Wir sprachen dann in dieser Runde, als wir gemeinsam da uns über das leckere Brot hergemacht haben, darüber, was Abendmahl für uns bedeutet. Und eine Person sagte, ich mache mir immer bewusst, dass wenn ich mich eins mache im Abendmahl mit Jesus, dass dann sein Blut durch meine Adern fließt. Dass seine DNA in mir ist. Und ich dachte so, boah, wieso, was ist das für ein cooles Bild? Und wisst ihr, dass das theoretisch, wissenschaftlich sogar erwiesen ist? Deswegen habe ich euch das hier mal mitgebracht. Wie immer sind meine Zeichenkünste über die Maßen. Ja. Aber ihr könnt verstehen, was es ist. Lutschbonbon, genau. Wenn man es aufmacht, eine DNA ist eine Doppelhelix. Ja. Ihr kennt ungefähr, wie die aufgebaut ist, so, ne, mit den 2 Strängen und den Basen, die da so zwischen sind und so. Ja. Muss ich nicht mehr so genau erklären, wissen wir. Gut. Wenn nicht, fragt einen von unserem medizinischen Personal. Wir haben genug im Saal. Also, es geht um DNA, es sind 2 Stränge, die sich ineinander winden, ja, und eine Doppelhelix erfüllen. Und es gab schlaue Menschen, die sich gefragt haben, wie halten denn die Dinger zusammen, dass das sich nicht so auseinanderfusselt? Also wenn ich 2 Bänder nehme und die so zusammendrehe, dann muss ich schon ganz schön fest zudrehen, dass die nicht mehr so richtig auseinandergehen. Und was sie gefunden haben, ist, dass es Schwefelbrücken gibt, die die beiden Stränge miteinander verbinden. Und diese Schwefelbrücken sind in einer bestimmten Abfolge, die sich immer wieder wiederholt. Also es ist nicht ganz gleichmäßig, sondern es ist so eine Art Abfolge, die sich dann immer wiederholt. Und zwar kommen diese Schwefelbrücken alle 10 Basen vor, also das sind Basen, die sich auf diesen Dings sitzen, alle 10 Basen, dann alle 5, dann alle 6 und dann wieder alle 5. Und dann geht es wieder von vorne los. Dann nach 10, dann nach 5, dann nach 6, dann nach 5 und dann wieder nach 10, nach 5, nach 6 und nach 5. Warum rede ich jetzt mit euch über DNA? Wir alle sind gut geschulte kleine Christen und wir wissen, dass im hebräischen Alphabet die Buchstaben numerische Bedeutung haben. Richtig? Haben wir schon mal gehört. Wenn wir uns jetzt also die Nummern angucken, die Zahlen angucken und gucken, was der Buchstabe im Hebräischen dazu ist, stellen wir fest, dass die 10 das Jod ist. Die 5 ist das He. Die 6 ist das Waf. Und die 5 ist wieder das He. Klar. Das sieht jetzt mehr aus wie Pi, aber das ist ein He. Ist der. Könnt ihr alle Hebräisch lesen? Ja, ne? Ja, ne? Das ist ein J, das ist ein H. Das ist ein W und das ist ein H. Und schon haben wir den Namen Gottes, der seinen Namen in unserer DNA signiert hat. Und sein Name steckt in jeder deiner Zellen drinne. Egal wo du bist, egal wer du bist, egal welche Abstammung du hast, diese Signatur steckt in jeder Zelle in deinem Körper. Seine DNA, sein Blut fließt durch deine Adern. Und das fand ich so cool. Also ich bin immer so begeistert, wenn jetzt jemand von euch sagt, das ist absoluter Blödsinn und das habt ihr noch nie gehört als medizinisches Personal, können wir uns mal zusammen ein paar Sachen angucken. So habe ich das gelernt. Und ich glaube einfach, dass unser Gott so groß ist, dass er so eine Details einbaut und wir das entdecken und denken, so gut. Gott ist einfach der Hammer. Ich lieb's. Ich lieb's. Also, wir haben den Moment der Zerbrochenheit. Wir haben seine DNA in uns. Wieso erzähle ich das und wie verknüpfe ich es? Lasst mich dazu nochmal mehr ausholen. In letzter Zeit habe ich einige Serien geguckt, wo es darum ging, dass die Teilnehmer, die da mitmachen, also zum Beispiel habe ich gerne so Survival-Sachen geguckt, ja, dass sie das richtige Mindset haben. Mindset, gutes deutsches Wort. Im Deutschen haben wir mehr so ein Sprichwort dafür und sagen, das ist alles Kopfsache. Ja? Wie wir in Situationen reingehen und wie so eine Situation ausgeht, das ist manchmal so Kopfsache. Versteht ihr, was ich meine? Es ist so eine Grundeinstellung, eine Grundhaltung. Wie gehe ich an etwas ran? Was ist meine Grundhaltung? Was ist meine Kopfsache? Wie komme ich in so eine Situation? Gehe ich in so eine Survival-Situation und denke, Hauptsache ich überlebe irgendwie? Ja? Oder gehe ich da rein und denke, boah, ich werde das Ding hier gewinnen, ich werde richtig Spaß haben, ich werde Hütten bauen, ich werde Tiere erlegen, ich werde irgendwie richtig Spaß haben und durchkommen? Oder hoffe ich einfach nur, dass der Hunger mich nicht mürbe macht und es nicht regnet? Und dass ich irgendwie hoffentlich bis Tag 3 komme, dann hätte ich mein Ziel schon erreicht. Das Mindset von diesen zwei Personen ist unterschiedlich und ihr könnt euch vorstellen, dass sie unterschiedlich weit kommen werden in dieser Challenge. Ich habe auch LOL geguckt, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Man steckt 10 Komiker in einen Raum und sie müssen Blödsinn erzählen und die dürfen nicht lachen. Und auch da kommt es auf dein Mindset an. Ja? Wie gehe ich in die Situation rein? Hoffe ich, dass sie irgendwie mich hinter der Pflanze verstecke und mich keiner sieht? Oder gehe ich auf Angriff, sage ich, ey, ich werde das Ding hier rocken und ich werde euch so viele blöde Sachen erzählen, wie ich irgendwie kann. Wie unser Mindset ist, wird eine Auswirkung darauf haben, wie eine Situation ist. Schreibe ich mal noch dazu. Und jetzt verknüpfen wir das. Es gibt Menschen, deren Lebensumstände sind einfach, dass sie gerade in diesem Moment der Zerbrochenheit sitzen. Ist so. Das Leben ist schwer, wir leben in einer zerbrochenen Welt. Manchmal ist es schwer. Doch wir Christen und wir alle Menschen, und ich glaube auch, dass das Teil vom Sündenfall ist, wir neigen dazu, gerne im Negativen stecken zu bleiben. Negative Gedanken brennen sich tiefer in unser Gehirn ein als Positives. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Und wir bleiben gerne im Mindset dieses Momentes stecken. Im Mindset vor Ostersonntag. Wir wissen darum, was hier passiert. Wir wissen, dass Jesus den Sieg erringt. Aber wir sind noch viel besser darin, uns und Gott zu erzählen, wie groß und wie häufig unsere Probleme sind, was uns alles quält. Wenn wir ein bisschen clever sind, dann gehen wir damit zu Gott und sagen ihm, oh Gott, wir brauchen deine Hilfe, du musst eine Lösung schenken. Ich habe die und die Probleme und die tauchen schon wieder auf und das ist mein Problem und hier habe ich ein Problem und da habe ich ein Problem. Und irgendwie bleiben wir im Mindset von diesem Moment der Zerbrochenheit stecken und vergessen, dass seine DNA in uns ist, dass die Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat, die Herrschaft, die Jesus schon damals am Kreuz errungen hat, dass sie durch deine Adern fließt, dass sie in dir ist, dass du eine neue Schöpfung ist, dass Altes vergangen, Neues ist geworden. Das geht mir genauso, als Detlef das am Donnerstag gesagt hat, dachte ich mir, Mist, was habe ich in letzter Zeit gejammert? Ja? Was habe ich in letzter Zeit Gott immer wieder irgendwie vorgejammert, was mir alles fehlt und was alles schief läuft und wo es mir schlecht geht? Und ich denke so, ich habe mein Mindset echt vernachlässigt. Ich kann mir nicht alles schönreden, das meine ich damit nicht. Aber mit welcher Einstellung gehe ich denn an meine Probleme ran? Ihr kennt den Spruch, das ist so ein typisches Plakatding, ja? Erzähl nicht Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern erzähl dein Problem, wie groß dein Gott ist. Ich denke, ja, der ist cheesy, aber ich mag ihn so gerne. Ich denke, ja, es ist gut, wenn wir mit unseren Problemen zu Gott kommen. Es ist gut, wenn wir sie im Gebet vor ihn bringen. Aber bleibe ich dann hier stecken Oder habe ich ein Mindset, ein himmlisches Mindset der Auferstehung? Ja? Gehe ich an meine Probleme ran und habe eine Erwartung, dass Sachen mir zum Besten dienen müssen? Wir haben alle gerade ein schönes, freies Wochenende. Ja, morgen haben wir auch alle frei. Also die meisten von uns, manch einer muss ja so arbeiten an so einen Feiertagen. Aber die meisten von uns haben frei und wir haben morgen frei und es ist super. Und am Dienstag müsst ihr wieder ins Geschäft. Denkt mal darüber nach, was für Situationen und vielleicht Herausforderungen am Dienstag auf euch lauern. Wird einem wieder ganz flau im Magen, ne? Kann man wieder denken, irgendwas ist ja immer. Keiner von uns hat eine Arbeitsstelle, wo alles Gold ist, ja? Und jetzt überleg dir, was sich ändert, wenn du mit einem Mindset der himmlischen Auferstehung da reingehst. Gehst du rein in der Erwartung, dass dir alles zum Besten dient, egal was dein Chef oder deine Kollegen dir um die Ohren werfen? Gehst du da rein mit der Gewissheit, dass du in diesem Meeting die Atmosphäre bestimmen kannst? Dass du da bist, weil dein Chef es braucht, dass du täglich für ihn betest? Rennst du in Sackgassen und dankst Gott dafür, dass du jetzt umkehren musst, weil du weißt, dass sein Weg besser ist und dass du irgendwann zurückgucken wirst und dankbar bist, dass das eine Sackgasse war? Ist dein Mindset so, dass du weißt, dass du im Leben herrschen darfst? Auch das Bild haben wir schon so oft gehört und es ist doch so viel wert. Ganz oft denken wir, dass unser Leben ein Thermometer ist. Dass wir ganz prima ansagen können, was für eine Temperatur herrscht. Aber göttliches, himmlisches Mindset der Auferstehung bedeutet, dass wir nicht Thermometer sind, sondern Thermostat. Wie meint man das eigentlich? Wisst ihr, was ich meine? Thermostat. Das ist so eine Anzeige. Du bist nicht dafür da, um zu sagen, was für eine Temperatur um dich herum herrscht, sondern du sollst im Leben herrschen. Du kannst bestimmen, was für eine Temperatur um dich herum ist. Für die anderen unter uns, die vielleicht jetzt damit nicht so viel ankommen, ich hatte mal eine prima Predigt von meinem ehemaligen Pastor gehört, der darüber gepredigt hat, dass ihr nicht Fußballspieler auf dem Feld seid, sondern dass ihr die Schiedsrichter seid und Gott ist die FIFA. Ihr seid die Schiedsrichter. Ihr seid nicht die Spieler, ihr seid nicht irgendwie ausgeliefert in eurem Leben und müsst halt irgendwie damit umgehen. Sondern Jesus' Tod am Kreuz und Auferstehung bedeutet, dass ihr im Leben herrschen dürft. Gott will, dass euer Leben gelingt. Natürlich sind wir von ihm abhängig. Natürlich müssen wir zu ihm gehen und uns von ihm Rat holen. Deswegen machen wir stille Zeit, Freunde. Weil wir da seinen Herzschlag hören, weil wir da seine DNA aufsaugen, weil wir merken, was sein Wille ist für unser Leben. Und dann geht los. In dem Mindset der Auferstehung, in dem Wissen, dass sein Blut durch eure Adern fließt und sagt, das ist mein Tag. Ich herrsche hier. Ich gehe am Dienstag zurück ins Geschäft und ich gehe dahin in dem Wissen, dass mein Gott mir vorangeht. Dass er Türen aufmacht. Und wenn Türen zu sind, dann preise ich ihn eben im Flur. Dann drehe ich um und sage, preis den Herrn, ist die Tür zu. Wer weiß, was mich dahinter erwartet hat, gehe ich rum, finde eine neue Tür. Ich habe neulich gehört, jemand hat gesagt, kennt ihr das, wenn man so feststeckt, gerade wenn man im Schwarzwald unterwegs ist, vor euch einem fährt ein Laster und die Schlange wird immer länger und länger und länger und man ist irgendwie ungeduldig, es sind so viele Kurven, man kann nicht überholen, dann kommen auch noch Motorradfahrer entgegen und denkst so. Und jemand meinte, meine Mutter hat mir beigebracht, dass es Engel sind, die mich verlangsamen, weil ich nicht weiß, was passieren würde, wenn ich die paar Sekunden schneller an meinem Ziel ankäme. Und dachte ich, okay, klingt manchmal ein bisschen weit hergeholt, aber alleine das Mindset zu haben, zu sagen, wer weiß, warum ich jetzt verlangsamt werde und ich nehme das als was Gutes, ändert, wie ich im Auto sitze und wie hoch mein Blutdruck geht. Ja? Und das gilt eben auch für die Situation, in die du dich begeben wirst, in deiner Familie, in deinem Verein, in deiner Arbeitsstelle, bei deinen Freunden. Stecken wir hier fest? Oder lernen wir uns immer wieder neu darauf zu fokussieren, dass der Auferstandene in uns lebt? Und wie gesagt, ich bin dem genauso schuldig. Wie oft kann man sich so richtig schön auch in seinem Schicksal suhlen und denken, naja, das Leben ist halt so. Och, ich armes kleines Ich. Und Gott sagt, nein, ist alles Kopfsache. Der, der von den Toten auferstanden ist, lebt in dir. Und das Beste ist, dass ihr hier sitzt, in einer Gemeinde von Leuten, die mit dir stehen, die genau die gleichen Probleme haben, die vielleicht ein bisschen weiter sind oder ein bisschen weniger weit sind als du in ihrem Leben mit Jesus. Aber zusammen können wir uns gegenseitig daran erinnern. Zusammen können wir uns fragen, hey, wie läuft's denn mit deinem Mindset? Wie war denn die Woche? Hast du irgendwo geherrscht in deinem Leben? Warst du irgendwo Thermostat? Hast du in dem Raum vor dem Meeting ordentlich gebetet und hast gemerkt, dass es irgendwie viel entspannter gelaufen ist? Und alle dachten sich, cool, der Boss hat voll das gute Meeting gehalten und du weißt aber, dass du vorher gebetet hast. Und dass dein Boss deswegen ruhig war und nicht rumgeschrien hat oder was auch immer. Ja? Du brauchst nicht den Ruhm. Aber du kannst erleben, dass du eine Veränderung bringst. Und da, wo du gehst und wo du stehst, bist du eingesetzt von Gott, um den Unterschied zu machen. Um Reich Gottes zu leben. Und dann können wir zusammenkommen und uns davon erzählen. Wir können einander tragen, wir können sagen, ich habe es schon wieder nicht geschafft. Irgendwie sind eben die negativen Gedanken stärker und das negative Mindset und ich brauche ein bisschen Hilfe. Dann such dir eine coole Kleingruppe von Menschen, die mit dir stehen, bei denen du auf dem Sofa sitzt, die Füße auf dem Couchtisch legen kannst und sagst, Freunde, ich brauche eure Hilfe, können wir zusammen für die Situation beten, dass ich da herrschen kann in meinem Leben, dass ich da bestimmen kann, wie ich lebe. Helft uns gegenseitig, das Mindset des Himmels zu haben. Alleine ist schwierig, aber dafür sind wir auch nicht gemacht. Gott wusste, warum er uns in Gemeinschaft setzt. Weil wir einander stärken, weil es immer irgendjemand gibt, der gerade das richtige Mindset hat und dich ermutigen kann und dich voranbringen kann. Und es ist nicht schlimm, wenn wir es nicht immer alles perfekt hinkriegen, wenn wir stolpern, wenn wir sündigen, wenn wir es irgendwie vergeigen. Wir können jederzeit nicht nur Ostersonntag ans Kreuz kommen und Vergebung bitten, sagen, Herr, lehre mich. Zeig mir, wie ich da besser reinkomme. Zeig mir, was du denkst in der Situation. Wir müssen an ihm dran sein, an seinem Herzschlag. Und dann ist das mit der Kopfsache irgendwann ein Kinderspiel. Es ist ein Weg. Und es ist vielleicht nicht immer einfach. Aber lasst euch ermutigt sein, heute am Ostersonntag, dass das Mindset des Himmels dein Leben verändern kann. Der Herr ist auferstanden. Amen. Seid ermutigt, ihr Lieben. Lasst uns noch zwei Lieder zu seiner Ehre.